Die letzten Wochen und Monate, da bin ich eigentlich immer nur durch ihr Dorf Chemnitz durchgerauscht, weil ich zu anderen Diensten unterwegs gewesen bin. Und deshalb freue ich mich natürlich sehr, dass ich heute wirklich mal einen Stopp machen kann hier in Dorf Chemnitz und wir gemeinsam diesen Gottesdienst dann auch erleben können. Und das ist ein wichtiger Gottesdienst, einfach deshalb, weil ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, das Brautpaar ist heute Morgen auch hier. Und wenn man nach so einer durchzechten Nacht dann morgens um 10 Uhr hier sitzt und so frisch und munter aussieht wie ihr beiden, naja, dann ist das schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob meine Frau und ich das geschafft hätten. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr da seid und von der Hochzeitsgesellschaft natürlich auch noch einige. Echt super gut. Und dieser Gottesdienst ist einfach auch wichtig zur Vorbereitung für unsere Zelttage, die wir haben. Und jeder Gottesdienst, jede Bibelstunde, immer wenn wir zusammenkommen, dann brauchen wir, denke ich, immer wieder auch so neue Inputs für dieses Gemeinsame, was wir dann auch durchführen wollen. Hoffnung, die brauchen wir. Und ich möchte euch heute Morgen einen Mann vorstellen. Noch ein paar andere Männer auch. Aber dieser Mann, er lebte am Hof von Babel. Er hatte einen Beruf. Er war Mundschenk und engster Vertrauter des Königs. Bis Leute dann aus Jerusalem kamen, ihn besuchten und er ihnen eine ganz einfache Frage stellte: Wie geht's? Und die eben nicht gesagt haben: Gut, danke, alles paletti, alles klar, sondern die gesagt haben, wie es wirklich aussieht und wie zerbrochen die Mauern sind und wie die Stadt Jerusalem da niederliegt und wie die Mauern umgerissen sind. 20% Kirchenchristen in Sachsen, noch viel weniger echte gläubige Christen, Kirchenaustritte, Legalisierung der Homosexualität, die Gemeinden schrumpfen, Individualismus. Und wir Ostdeutsche, wir sind immer noch die atheistischste Region auf der Welt, gefolgt von unserem Nachbarn Tschechien. Und dann kommt Nordkorea. Und das hat Nehemia umgeworfen. Er hat eben nicht gesagt, na dann, schön weiter Mundschenk sein, einfach weitermachen wie bisher, sondern das hat ihn umgeworfen. Er ist daran zerbrochen. Seine Reaktion war: 3 Tage beten, fasten, weinen, Buße für Buße. Das war ein Zusammenbruch. Und er ließ sich das unter die Haut gehen. Und aus diesem Zusammenbruch, da kam dann ein neuer Aufbruch. Sodass er hingegangen ist zum König und gesagt hat: Lass mich gehen, jetzt, nach Jerusalem und die Mauer wieder aufbauen. Und dann ist er hingegangen. Nehemia ist nicht in Babel geblieben, sondern er ist aufgestanden von seinen Knien und ist dann losmarschiert nach Jerusalem. Und dort fing er an, hart zu arbeiten. Was hat er dort gemacht? Er hat sich erstmal die ganze Situation angeschaut. Er hat die Sache unter die Lupe genommen. Er hat vielleicht eine Studie angefertigt. Auch wir haben etwas vor. Wir haben auch so einen Zusammenbruch der Mauern. Vieles ist kaputt, auch innerhalb der Christenheit. Und deshalb ist es wichtig, dass auch wir, auch als Vorbereitung für die Zelttage, unsere Stadt, unser Dorf, die Menschen um uns herum einfach mal wieder anschauen, unter die Lupe nehmen. Das hat Nehemia getan. Aber was hat er getan? Bevor er groß im Aufbau unterwegs gewesen ist, da ist er sicherlich erstmal technisch geworden. Vielleicht hat er so eine kleine Forschungsarbeit geschrieben, er hat Fotos gemacht, er hat Zeichnungen angefertigt, er hat statistisch gearbeitet, er hat erst einmal nachgedacht, bevor er dann anfing zu handeln. Und das ist immer eine gute Sache, erst einmal nachzudenken, bevor man handelt, auch im geistlichen Bereich. Und dann hat er das Volk Gottes mobilisiert. Lasst uns alle miteinander bauen wie noch nie. Jetzt oder nie. Und sie bauten gemeinsam, Schulter an Schulter, einer neben dem anderen, jede Frau, jeder Mann, große und kleine, jeder wurde gebraucht, bis die Mauer wieder stand. Und genau das ist dieser Nehemia-Effekt, ergriffen zu sein und zu sagen, Herr, jetzt weiß ich erstmal gar nichts. Für mich ist das alles wie ein riesengroßer Berg. Ich schaffe es nicht. Und dann zu sagen, Herr, bitte hilf. Hilf mir jetzt. Ich tue Buße über mir selbst, über meine Vergangenheit, über die Situation der Christenheit, über die Sünden unseres Volkes. Buße, Fürbuße, Gebet, Beten, Fasten, minutenlang, tagelang, wochenlang, was immer. Und dann eben nicht dort stehen zu bleiben, sondern aufzustehen und loszulegen. Und dann wird uns Gott einen Weg zeigen. Genau dann, wenn unsere Leidenschaft für die Verlorenen, für unsere Jugend, für unsere Gemeinde, für die Menschen um uns herum wieder echt ist. Und dass wir dann miteinander zu einem Aufbruch kommen, zu einem gemeinsamen Bauen, um Menschen gemeinsam für Christus zu gewinnen. Damit sie befreit werden, damit sie erlöst werden, damit sie eben nicht in der Hölle schmoren, sondern in den Himmel kommen zu Gott. Und das lasst uns bewegen. Denken wir darüber nach, wie das auch bei uns aussehen könnte, beten wir darüber. Und da, wo Christen in einer neuen Leidenschaft für die Verlorenen und für die Gläubigen aufbrechen, da zeigt Gott gangbare Wege. Aus diesem Zusammenbruch Nehemias, da kam ein neuer Aufbruch, vielleicht ganz ähnlich, so wie Israel sich freute, als das gelobte Land vor ihnen lag. Aber was macht Mose, bevor Israel in das Land Kanaan hineingeht? Bevor sie gehen, schickt er zuerst seine Kundschafter. Und diese Kundschafter, 12 an der Zahl, von jedem Stamm einer, sie gehen hinein in das Land. Und sie spähen das ganze Land aus. Die Breite, die Länge, die Tiefe. Und sie untersuchen die wichtigsten Dinge. Und dann kommen sie wieder zurück mit einem Bericht. 10 von ihnen haben die Botschaft, die sie dann dem Volk sagen, vergiss es. Da sind die Riesen. Das Land werden wir nie einnehmen, wir sind wie Heuschrecken vor ihnen. Sie werden uns fressen. Das Land wird uns fressen, also vergiss es, ab in die Tonne damit. Wir gehen viel lieber wieder zurück nach Ägypten, da haben wir es gemütlich, da sind die Fleischtöpfe, da ist Sonne, Sand, Pyramiden, Falafel und überhaupt, wer weiß. Die zwei anderen, Josua und Kaleb, die haben etwas ganz anderes gesagt. Genau das Gegenteil. Sie haben gesagt, nicht das Land wird uns fressen, sondern wir werden sie fressen. Unser Gott wird sie in unsere Hand geben. Obwohl sie genau dieselben Sachen gesehen haben, als sie dort hineingegangen sind in das Land. Alle zwölf sahen die Riesen. Aber nur zwei sahen Gott. Nur zwei sahen Gott. Und ich denke, diese 10, die sind zurückgekommen und haben das Volk kopfscheu gemacht. Vergiss es. Nur knapp 10-20% Christen in Sachsen, vergiss es doch. Wer will denn heute noch an Gott glauben? Und siehst du nicht die Entwicklung und die Verweltlichung der Kirche, Gender Mainstreaming und so weiter, der Okkultismus wächst? Und unsere Gemeinden, guck sie doch an, und sie sahen die Riesen. Aber da sind zwei Leute, und die sehen Gott, und die sagen, und dennoch, und im Namen Gottes, wagen wir das völlig Unmögliche, wir setzen unser Leben aufs Spiel, lasst uns ziehen. Und dann sind sie losgezogen. Und sie haben das Land eingenommen, und Nehemia hat Ähnliches gemacht. Ich möchte uns Mut machen, einen Weg zu finden, Menschen für Christus zu gewinnen, Menschen für unsere Gemeinden zu gewinnen, für unsere Jugendkreise, denn die Aufgabe im Reich Gottes, auch hier bei uns in Dorf Chemnitz, die ist groß wie ein Berg. Wie isst man einen Elefanten? Ist auch ganz schön groß, so ein Elefant. Groß wie ein Berg. Ganz einfach, indem man ihn in kleine Stücke schneidet. Und das ist eine wichtige Wahrheit, dass man sagt, also, lasst uns diesen Elefanten essen. Stückchen für Stückchen, Scheibchen für Scheibchen. Keiner muss alles essen, aber wie wär's mit einem Stückchen? Und wenn wir alle zusammen Stückchen essen, na, ganz schön. Und wenn viele, viele, viele daran essen, dann ist auch so ein Riesenelefant ruckzuck weggeputzt. Mit anderen Worten, wenn wir hergehen würden und sagen, gut, das ist unsere Situation, lasst uns darüber zerbrechen, lasst uns das unter die Haut gehen, lasst diesen Nehemia-Effekt an uns ran, dann kommt ein Element, das ungeheuer wichtig ist in der Evangelisation und in der Gemeindearbeit, und das dürfen wir uns nicht sparen. Und dieses Element, das finden wir ausgeprägt bei einem schottischen Reformator, der so reagiert, wie wir uns das vielleicht erträumen, sein Name John Knox. Und dieser Reformator, so ein schottischer Martin Luther, betete. Und er betete folgendes Gebet: Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. Gib mir Schottland oder ich sterbe. Und er hat das natürlich nicht knochentrocken gesagt, gib mir Schottland oder ich sterbe, sondern da lag sein Lebensblut drin. Und was ich heute gerne tun möchte, dass wir etwas von diesem Spirit, von diesem Geist des John Knox bekommen. Das wünsche ich uns allen, das möchte ich uns injizieren, das möchte ich uns eintrichtern, aber das kann ich nicht, da bin ich unfähig dazu, aber ich kann darüber reden. Und ich weiß, dass Gott handelt und seinen Leuten eine Last auflegt. Dieser John Knox, er hat gebetet, gib mir Schottland oder ich sterbe. Und wir müssen nicht alle hingehen und sagen, gib mir Deutschland oder ich sterbe, obwohl es solche Leute möglicherweise sogar gibt. Aber vielleicht kannst du ja beten, gib mir Sachsen oder ich sterbe. Oder gib mir die Zwönitzer Straße oder ich sterbe. Oder die Thumastraße oder die Bergstraße oder den Sonnenhang oder irgendeine Straße oder meine Schule oder meine Firma oder meine Familie oder mein Jugendkreis oder meine Gemeinde oder meine Nachbarn oder meine Verwandten oder meine Freunde oder irgendetwas, aber was Gott euch zeigen wird, etwas, wofür du die geistliche Verantwortung übernehmen kannst. Und das eben so groß ist, dass du es essen kannst, dass du es verkraftest, wie eben so eine Scheibe vom Elefanten. Und ihr müsst euch natürlich nicht so ein richtig dickes, fettes Stück vornehmen, woran ihr euch bloß überfresst und hinterher sagt, ach, das schaffe ich ja doch nicht. Aber wie wär's mit einem Stück, das du verkraften kannst? Das sind vielleicht zwei Häuser oder drei und wo du betest, Herr, gib sie mir. Und geben, das heißt, Gott gibt dir die Gelegenheit, mit diesen Menschen über Jesus zu sprechen, sie zu erreichen in irgendeiner Form. Das heißt geben, gib sie mir, indem Gott uns die Chance gibt, Menschen für sich und für sein Reich und für seine Gemeinde zu erreichen. Wie kann das passieren? Ich hatte immer schon so ein Anliegen für Evangelisation, Mission, Gemeindeaufbau und lasst uns doch, und Missionar zu werden, das war mein erster Berufswunsch, Missionar in Afrika. Das wollte ich und ich hatte ein großes Anliegen dafür. Und dann während meiner Bibelschulzeit, da wurde eine Frau aus unserer Gemeinde ausgesandt als Missionarin auf die Philippinen. Und sie bekam einen Bibelvers mit aus den Psalmen. Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Damals verstand ich das noch nicht. Aber im Lauf der Zeit, da hat Gott mir etwas gezeigt, und zwar den Unterschied zwischen einem Anliegen und einer Last. Zwischen einem Anliegen und einer Last für ein Land, für eine Stadt, für einen Menschen, für eine Gemeinde. Ja, ist denn da überhaupt ein Unterschied? Und wenn, was ist der Unterschied? Ich hatte immer schon so ein erbärmliches Anliegen, aber eine Last ist etwas völlig anderes. Als Jesus um Jerusalem warb, wie eine Henne um ihre Küken, dann geschah das aus einer inneren Last heraus. Und die Propheten im Alten Testament, wenn sie den Mund auftaten, dann redeten sie aus einer Last heraus, aus einem Geburtsprozess heraus, aus einer echten Last. Und sie haben nicht einfach irgendetwas dahergeplätschert aus einem Anliegen. Und ich habe gemerkt, wie erbärmlich ich eigentlich war, und mit einem erbärmlichen Anliegen stehe ich hier und will auch ein bisschen Evangelisation und Gemeindeaufbau erleben. Und ach, die Leute sollen doch ein bisschen mehr sich engagieren und arbeiten und ein bisschen mehr beten und spenden. Und ich habe gemerkt, das hat so etwa den Stellenwert von einem netten Hobby, von einem Anliegen für Katzen oder Tiere oder Briefmarken oder Radfahren oder Kettensägen oder Evangelisation oder Kochen, versteht ihr, James-Bond-Filme oder Game of Thrones oder was auch immer. Und ich habe gespürt, jawohl, ich bin auch so einer und ich bin hier schuldig. Ich habe ein Anliegen vertreten und ich wäre aufgestanden, wenn einer gesagt hätte, wer ist für Evangelisation? Hier, ich, natürlich, hurra. Bis ich gemerkt habe, das ist ja gar nicht der Punkt. Bis Gott mir klar machte, das ist der Punkt. Und da habe ich kapiert, ich will dir den Unterschied zeigen zwischen einem Anliegen und einer Last. Jeremia, er ist als der weinende Prophet in die Geschichte eingegangen. Er weinte für sein Volk. Und diese Tränen, wenn es um ein Land geht, wenn es um eine Stadt geht, wenn es um Menschen geht, die können wir uns nicht sparen, um die kommen wir nicht herum. Und das ist vielleicht das Ehrlichste und Beste, was wir überhaupt tun können, für andere wieder lernen zu weinen. Wir werden unsere Stadt, unser Dorf, unsere Straße, die Menschen niemals evangelisieren können, trockenen Auges, das geht nicht. Ein Missionar, der in China war und dort gearbeitet hat, der alles probiert hat, um dort zu evangelisieren und Menschen für Christus zu gewinnen, alle möglichen Tipps und Tricks ausprobiert hat, und irgendwann schrieb er an seine Missionsgesellschaft: Ich komme überhaupt nicht mehr weiter. Ich weiß keinen Ausweg mehr. Wenn nicht irgendein Wunder geschieht, dann komme ich wieder zurück nach Hause. Frustriert, aufgegeben, harter Boden, Versager. Habt ihr nicht noch einen letzten Rat? Und die Missionsleute dort in England, die haben miteinander gebetet und geredet. Und dann schickten sie ihm ein Telegramm. Da waren nur zwei Worte drauf: Try tears. Try tears, versuch's mal mit Tränen. Und nach einiger Zeit, dann kam ein Telegramm zurück aus China. Da waren auch nur zwei Worte drauf: It works. Es funktioniert. Und das ist wahr, und das ist ein wichtiger Punkt, und den sollten wir nicht überspringen in einer Gesellschaft, die leidensscheu ist, die immer den leichten Weg geht, die immer die Autobahn sucht, statt den Trampelpfad, immer quick, quick, husch, husch, 1, 2, 3, so schnell wie möglich. Hast du nicht noch eine Abkürzung? Und in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir darüber sprechen: Try tears. Versuch's mal mit Tränen in der Evangelisation und im Gemeindeaufbau. Ohne das wird vieles einfach nur Tricks sein, die wir ausprobieren an anderen. Mal gucken, wie sie reagieren, wenn sie unser neues Haus sehen, wenn sie die neuen Lieder hören, wenn sie die neue Gottesdienstform erleben, wenn sie unsere Evangelisation erleben, ob sie sich dann nicht vielleicht bekehren. Aber solche Fehler machen wir, haben wir gemacht. Und dass sich trotzdem Menschen bekehrt haben, das ist das reinste Wunder. Try tears, so wie dieser John Knox, so wie Nehemia, so wie dieser Missionar. Und ich glaube, das bringt uns einen ganz erheblichen Schritt weiter. Denn es lässt uns unsere Stadt, unser Dorf und die Menschen darin mit Gottes Augen sehen. Ein schönes Beispiel dafür ist die Geschichte von einem Vater, der seine kleine Tochter auf dem Schoß hatte. Und diese kleine Tochter, sie sitzt auf dem Schoß von Papi und die kleine Tochter konnte schlecht sehen. Sie hatte eine Brille. Und irgendwie, durch Spielen und Knuddeln und so weiter, fiel die Brille herunter, sie fiel auf den harten Boden und zerbrach, war kaputt. Und die Kleine sieht das. Sie sieht ihre zerbrochene Brille und fängt an zu heulen, meine Brille ist kaputt. Und der Papi, er will sie trösten. Er nimmt sie in den Arm und sie guckt ihn an, voller Tränen in den Augen und sagt dann plötzlich zu Papi, Papi, ich sehe dich plötzlich ganz klar, ohne Brille. Und wer etwas von Optik versteht, der weiß, dass Wasser über den Augen und Tränen die Optik verändern. Und ist das nicht ein schönes Bild? Denn unseren Vater im Himmel, den können wir eigentlich nur durch Tränen hindurch richtig sehen. Und auch eine Gesellschaft wie Jerusalem, Jerusalem, der Friede war dir so nahe, nur wolltest du ihn nicht haben, können wir nur durch Tränen hindurch richtig sehen, so wie Jesus, der geweint hat über Jerusalem. Und auch wenn es um einen einzelnen Menschen geht, dann geht der Weg durch Tränen. Der kürzeste Bibelvers ist ja genau der. Jesus weinte und er weinte über Lazarus. Und genau das ist es, das ist ein Schlüssel, der unglaublich dramatisch ist, aber dazu möchte ich Mut machen, dass wir keine Evangelisation, keine Gemeinde oder Jugendarbeit oder Kinderarbeit oder sonst irgendetwas versuchen, ohne das zu bezahlen. Wir können weitermachen wie bisher, aber ich glaube, die Ergebnisse werden erbärmlich sein. Ich glaube, diese Tränen sind wichtig in einem Prozess, dass wir, nachdem wir sehen, wie die Situation wirklich aussieht, anfangen zu weinen und sagen, Herr, ich weiß nicht. Ich weiß nur noch eins, dass ich heulen kann. Aber Herr, bitte hilf du mir jetzt weiter. Und der Herr, er zeigt mir dann eine Last. Er zeigt mir dann genau das, was ich tragen soll. Und darum dürfen wir bitten, dass er mir genau das Maß zeigt, was ich tragen kann, was meinem Glauben entspricht, was meiner Berufung entspricht. Und das darf ich dann annehmen. Und das soll ich dann auch annehmen. Wie diese Scheibe des Elefanten, sei es ein kleines Härchen oder der ganze Rüssel, aber das nehme ich. Und dann beginnt Gott zu zeigen. Manchmal mit einem großen Ziel, mit großen Worten, manchmal aber auch Schritt für Schritt bis zum nächsten Schritt. Aber das Ziel, was Gott dann mit dir ganz persönlich hat, das ist genauso groß, dass du es erreichen kannst. Und dieses Stückchen, das sollten wir angehen. Und wenn wir bereit sind, für etwas, was Gott uns zeigt, zu sterben, dann haben wir auch etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich habe das Gefühl, auch bei uns hier in Dorf Chemnitz, da fängt es immer wieder an zu gären. In einigen von uns gärt es. In Frauen und Männern, bei Teenies und Twens, bei Jungen und Alten. Und das ist gut so. Denn Gärung bringt Druck. Wie in einer Flasche, es rumort innen drin, es drückt gegen die Flasche und es drückt gegen den Korken. Und das ist ein gesunder Druck. Das ist ein Ausdruck von etwas völlig Normalem. Denn Gott möchte, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes diesen Korken sprengen, das, was uns zurückhält, das, was uns umklammert, das, was uns einengt. Gott möchte unsere Lauheit und Leckmich-Stimmung, die möchte er brechen. Gott möchte durch uns, durch dich, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Kommilitonen, unsere Schulfreunde, er möchte sie ansprechen und dazu müssen wir bereit sein. Okay, sagst du, ich will dabei sein, das erfordert eine Reaktion von mir. Ich will dazu beitragen, dass die gute Nachricht von Jesus Christus ganz neu einschlägt. Bei mir, bei meinen Freunden, bei meinen Verwandten, koste es, was es wolle. Herr, hier bin ich, zähl auf mich. Und ich gebe mein lächerliches Hobby auf zugunsten deiner Träume. Ich bin dabei. Es gibt zwei Klassen von Christen, sicherlich noch mehr. Klasse 1 der Christen, das sind Leute, die sagen, ich will durchs Leben kommen. Suchet der Stadt Bestes, steckt vielleicht auch dahinter. Ich will eine gute Ehe, einen guten Beruf. Ich will gesund durchs Leben schlittern, so wahr mir Gott helfe. Und im Wesentlichen sagen sie, ich bin im Zentrum meines Lebens. Und wir benutzen Gott geradezu wie einen kosmischen Diener, den wir herbeirufen, wenn es uns auf dem Rücken juckt, dass er kommt und uns kratzt. Und das nennen wir Christentum. Und dann gibt es die andere Form von Christen, die Christen der Klasse 2. Und die sagen, Herr, hier sind meine Träume, hier ist meine Karriere, hier sind meine Gaben, hier sind meine Vorstellungen. Darf ich sie aufgeben zugunsten deiner Träume, deiner Vorstellungen, deiner Ziele, deiner Pläne, deiner Aufgaben für mein Leben? Darf ich meine Karriere aufgeben zugunsten einer Karriere bei dir? Darf ich meine Ziele nicht umstellen, sondern aufgeben zugunsten deiner Ziele? Darf ich dich mit hineinnehmen in den Weg, den du mit mir gehen möchtest? Herr, hier bin ich, sende mich. Bist du bereit, alles aufzugeben, damit Gott anfangen kann mit dir? Und das ist eine ganz andere Art von Christen. Und ich glaube, dass Gott sehr stark setzt auf die Christen der Klasse 2 und auf die Christen der Klasse 1. Denn er zieht um sie und er wirbt um sie wie um eine Braut. Und er sagt zu dir, komm her zu mir, ich habe mehr zu bieten als nur eine Fahrkarte in den Himmel. Sei mein Mann, sei meine Frau, auf die ich zählen kann. Alles, was Gott letztendlich braucht, ist ein Mann, eine Frau, die zu Gottes Werkzeug wird. Und die Werkzeuge der Arbeit im Reich Gottes, das ist nicht Papier, das sind keine Radiowellen, das ist nicht Geld, sondern die Werkzeuge im Reich Gottes, das bist du, das sind wir, Menschen. Das ist Gottes Geheimwaffe, du bist Gottes Geheimwaffe. Und du bist eben nicht allein, Gott verlassen auf deinem Stühlchen, denn der Löwe Judas ist in dir. Und du siehst vielleicht, wenn du in den Spiegel schaust, einen lächerlichen Zwerg. Aber in dir ist der, der überwunden hat, der Hölle und Teufel und allem gebietet, was da kreucht und fleucht. Der Herr der Herren in dir. Und du beginnst es zu erleben in dem Moment, wo du es akzeptierst, wo du es für dich in Anspruch nimmst, wo du es glaubst. Und ich wünsche uns einen neuen Aufbruch. Und dass wir zu einem neuen Anliegen kommen und vielleicht sogar zu einer Last. Für Gott und für die Menschen um uns her. Und lasst ihn an uns heran, diesen Nehemia-Effekt. Lasst uns das unter die Haut gehen, verbunden mit Tränen und diesem Anliegen eines John Knox. Herr, gib mir Dorf Chemnitz, gib mir meine Gemeinde, meinen Jugendkreis oder ich sterbe. Amen. Beten wir noch zusammen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du in unserer Mitte bist, Herr. Und dass du uns einen großen Auftrag gegeben hast, nämlich Menschen für dich zu erreichen. Und danke, dass wir das gemeinsam auch tun wollen durch die Zeltevangelisation. Und schenk, dass wir wirklich ganz neu auch immer wieder lernen, die Menschen wirklich mit deinen Augen zu sehen. Dass wir ganz neu wieder wirklich eine Last bekommen für die Menschen um uns herum, dass wir uns bewusst machen, wenn sie dich nicht erkennen, wenn sie dich nicht erleben, wenn sie sich nicht für dich entscheiden, dass sie dann ja für die Ewigkeit verloren sind. Gib uns dann Verständnis, ein ganz neues Verständnis dazu, Herr. Und schenk, dass wir Ideen haben, dass wir den Mut haben, dass wir viel Weisheit haben, wirklich die Menschen zu erreichen. Und danke, dass du uns auch immer wieder Gelegenheiten gibst dazu. Lass diese Zeltevangelisation dazu beitragen, dass wir wirklich Menschen gewinnen für dich und für dein Reich und für deine Gemeinde auch hier in Dorf Chemnitz. Amen.